Ich möchte heute den siebten Teil und den letzten Teil von der Serie Die sieben Worte Jesu am Kreuz mit euch besprechen. Ja. Wir hatten ja beim jedem Abendmahl immer darüber nachgedacht. Jesus hat am Kreuz sieben Sätze gesagt. Und jedes Mal haben wir einen Satz besonders untersucht. Ich darf euch einladen, dass wir einen Bibeltext zusammen lesen, wo dieser siebte Satz steht, der letzte Satz, den Jesus gesagt hat. Das ist Lukas 23. Lukas, Kapitel 23 und dort Vers 46. Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ja, das war der letzte Satz. Und zwar drei Sätze hat Jesus vor der Dunkelheit gesagt. Es war ja, als Jesus gekreuzigt wurde, er wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Und von mittags 12 bis nachmittags 3 Uhr war es 3 Stunden finster. Stockfinster, wirklich. Ja, das war natürlich übernatürlich, diese Finsternis. Drei Sätze hat er vorher gesagt und vier Sätze hat er hinterher gesagt. Erinnert ihr euch an die drei Sätze, die er vorher gesagt hat? Welche drei Sätze hat er zu Beginn gesagt? Ja, das erste war: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war der erste Satz, als er gekreuzigt wurde. Ja, da ging es um das Thema Vergebung. Dass Jesus vergeben hat. Ja, was für ein Satz war noch vorher?
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Das hat er dann nachgesagt. Das war der erste Satz, den er dann nachgesagt, nach der Dunkelheit gesagt hat. Genau, richtig. Ganz genau. Zu dem Schächer hat er gesagt: Wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Genau. Da ging es um die Errettung. Ja, dass er dem Verbrecher neben ihm am Kreuz die Errettung zugesprochen hat. Ja. Also einmal: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und zu dem Schächer: Du wirst mit mir im Paradies sein. Was hat er noch gesagt vorher? Das hat er am Ende gesagt, danach gesagt. Ja. Das hat er auch danach gesagt. Mit der Mutter, genau, die Sache mit der Mutter. Ja? Also vor der Dunkelheit hat er drei Sätze gesagt, wo es um andere Menschen ging. Ja? Und danach hat er vier Sätze gesagt, wo es um ihn selbst ging, um die Erlösung ging. Ja? Die ersten drei Sätze, da ging es um andere Menschen. Das erste: Vater, vergib ihnen, da ging es um die Mörder, dass Gott ihn vergibt. Am zweiten, dass er dem Schächer das ewige Leben zuspricht. Und das dritte, wo er sagte: Siehe, das ist dein Sohn, zu Maria, und siehe, das ist deine Mutter, zum Johannes. Wo er denn für seine Mutter sorgt, die Liebe, Jesu Liebe zeigt, das für seine Mutter gesorgt hat. Ja? Das heißt, das sind drei Sätze, wo es um andere Menschen ging. Und dann in der Zeit von 12 bis 3 Uhr, das war der Todeskampf Jesu. Dort hat Gott die Sünden auf Jesus gelegt. Und deswegen hat Gott auch das verdunkelt, damit die Menschen das nicht sehen sollten. Der Todeskampf Jesu mit der Sünde. Und dann um 3 Uhr nachmittags ist dann die Dunkelheit verschwunden. Und dann hat er um diese Zeit herum noch diese vier Sätze gesagt. Einmal: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das zeigt diesen Todeskampf Jesu, dass er wirklich von Gott verlassen war. Warum war er von Gott verlassen? Weil die Sünde auf ihm lag. Und dadurch war er vom Vater getrennt. Ja. Ja, das war übrigens der gefährlichste Moment des ganzen Erlösungsplanes. Weil er die ganze Zeit, als er auf der Erde lebte, war er immer mit dem Vater verbunden. Durch die Kraft des Vaters konnte er überwinden, hat er die Stärke gehabt. Aber hier war der Vater von ihm getrennt und er musste als Mensch ohne die Kraft Gottes standhalten, durchhalten. Und das war, ja, aber er hat durchgehalten, weil er vorher von Gott sich die Kraft geholt hat. Vorher war er mit dem Vater verbunden. Ja. Und dann waren noch zwei Sätze, dass er sagte: Mich dürstet. Das war ein Zeichen seines Leidens. Er hat wirklich gelitten. Es war nicht nur symbolisches Leiden, er hat wirklich gelitten, er hat Durst gehabt und er hat Er hat Schmerzen gehabt. Ja, mich dürstet. Denn der sechste Satz ist, es ist vollbracht. Das hat er auch kurz vor seinem Tod gesagt. Es ist vollbracht. Und das war ein Ausruf des Sieges, dass er den Sieg gebracht hat über Satan, über die Sünde, über den Tod und dass er die Erlösung vollbracht hat. Und der letzte Satz ist, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, was wir gerade gelesen haben. Lesen wir einmal den Zusammenhang, den Kontext. In Lukas 23, Vers 44 bis 46. Dort heißt es, und es war schon um die sechste Stunde, das ist um 12 Uhr mittags. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Neunte Stunde ist 3 Uhr nachmittags. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und wir wissen auch noch, im anderen Evangelium steht, dass auch ein Erdbeben geschah, als er gestorben ist. Ja. Und ja, das war der letzte Satz, bevor Jesus stirbt. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Jesus zitiert hier aus dem Alten Testament. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Nämlich aus Psalm 31, Vers 6. Lesen wir das mal. Psalm 31, Vers 6. In Psalm 22 ist übrigens ein Leidenspsalm Jesu. Da haben wir einige Aussagen Jesu, die er auch am Kreuz getan hat. Zum Beispiel 22, Vers 2. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Ja. Aber Psalm 31, dort heißt es in Vers 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ja. Die Frage ist, warum hat Jesus diesen Bibeltext zitiert? Jesus war doch ein großartiger Denker. Er hätte durchaus eine eigene Formulierung finden können. Dass die Prophezeiung sich erfüllt? Ja, richtig. Genau. Es hat einmal jemand, also im Johannes 7, 46 heißt es, dass einige ihn fangen sollten, von den Hohenpriestern ausgesandt, von den Pharisäern. Und dann kamen sie zurück und dann haben sie gesagt, ohne Jesus kamen sie zurück. Und die haben gefragt, warum habt ihr nicht mitgebracht? Und was haben sie geantwortet? Es hat nie ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Jesus war der beste Rhetoriker. Der konnte am besten formulieren, die besten Worte sagen. Umso mehr muss es auffallen, dass Jesus sehr oft aus den Heiligen Schriften zitierte. Und selbst dort, wo er sie nicht wörtlich zitiert, nehmen seine Worte doch oftmals die Gestalt und die Form der Sprache der Schrift an. Und daraus können wir schlussfolgern. Ja. Ja. Genau. Und zwar, richtig, in Psalm 31, Vers 6 ist nicht der Tod gemeint. Das heißt, Jesus hat hier einen Text genommen und hat ihn in einen neuen Zusammenhang gestellt. Ja. Und zwar, in deine Hände befehle ich meinen Geist, bedeutet im Psalm 31, dass er sein Leben in Gottes Hand gelegt hat. Ja? Dass David hier sein Leben Gott übergibt und sich Gott weiht. Ja? Während Jesus das umgedeutet hat und hat hier seinen Tod in Gottes Hand gelegt. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Gedanken, dass Jesus oftmals die Bibel zitiert hat, das Alte Testament zitiert hat. Die Bibel war sein einziges Buch. Und er kannte sie offenbar von der ersten bis zur letzten Seite. Er lebte darin. Und sein Denken war von der Bibel geprägt. Nicht nur ihren Buchstaben und ihren Wortlaut, sondern vor allem ihren Sinn und ihre tiefsten Geheimnisse kannte er. Und darum erschien es ihm natürlich, dass er, wenn er etwas sagen wollte, manchmal Worte aus dem Alten Testament im Kopf hatte, mit denen er dann das zum Ausdruck gebracht hat, was er sagen wollte. Und er hat damals hier aus dem Psalm Davids diesen Satz genommen, um als sein Sterbewort zu zitieren. Daran können wir auch sehen, Jesus war, als er gestorben ist, nicht bewusstlos. Er war nicht unfähig zu einem ruhigen Gedanken. Er starb nicht vor Schwäche. Lukas sagt sogar, er rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wie wichtig ist doch diese Tatsache, dass Jesus, das fleischgewordene Wort, vom inspirierten Wort Gottes lebte. Und wenn schon Jesus das Wort brauchte und das Wort in sich aufgenommen hat und aus dem Wort heraus lebte, wie viel mehr brauchen wir das Wort? Und je mehr wir das Wort lesen, je mehr wir in dem Wort leben und darin darüber nachdenken, desto mehr werden wir eins mit dem Wort. Das Wort war seine Speise und es soll unsere Speise sein. Wenn er es nötig hatte, die Schrift zu kennen, wie viel mehr haben wir es nötig? Jesus liebte die Schrift. Er studierte sie mit Hingabe. Deswegen lasst uns auch das Wort, die Bibel, mit der gleichen Hingabe in uns aufnehmen. Und dass wir nicht nur an der Oberfläche bleiben, was wir gerade vielleicht aus dem ersten Moment daraus so erkennen, sondern dass man tiefer gräbt. Dass wir uns hineinbegeben, bis es ein Teil von uns selbst wird. Es bringt Segen, wenn wir uns in den Sinn der Bibel hineinbegeben, wenn wir die Bibel essen, bis wir selbst die Sprache der Bibel sprechen, bis unser Lebensstil nach dem Vorbild der Schrift geformt ist, bis unser Denken bestimmt ist von den Worten des Herrn. Deswegen ist es gut, wenn wir die Bibel kennen, dann wird sie ein Teil von uns. Jetzt ist die Frage, wenn Jesus sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, was bedeutet das? Was übergab Jesus? Was hat er dort Gott übergeben? Sich selbst? Was heißt das, sich selbst? Was von sich selbst? Alles. Ich meine, wenn wir unser Leben Gott übergeben, dann übergeben wir ja auch uns selbst Gott. Aber es ist nicht nur eine Weihe an Gott gewesen, nicht nur eine Übergabe des Lebens an Gott. Das war noch mehr. Manche Ausleger sagen, Jesus hat seine Seele Gott übergeben. Aber das stimmt nicht. Erstens hat der Mensch keine Seele. Und zweitens steht hier auch nicht, ich befehle meine Seele in deine Hände, steht hier nicht. Was hat er Gott übergeben? Was steht hier im Text? Richtig, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das Wort Geist, was heißt denn das eigentlich? Genau. Und dazu lesen wir mal 1. Mose 2, Vers 7. Dort kommt zum ersten Mal dieser Begriff vor. 1. Mose 2, Vers 7. Da machte Gott der Herr, 1. Mose 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihnen den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Im Grundtext steht hier, und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Was ist hier die Zusammensetzung des Menschen? Woraus besteht der Mensch? Wie ist die Formel des Menschen? Erde, genau, Gott hat die Erde geformt. Und dann, genau, das ist die Materie, die Masse. Und dann? Was hat er denn da eingeblasen in seine Nase? Was ist denn der Odem? Manche sagen, er hat ihm die Seele eingehaucht, aber das steht nicht da. Der Mensch ist am Ende die Seele, aber er hat nicht die Seele eingehaucht. Was hat er eingehaucht? Das Leben, genau. Odem, das ist die Lebenskraft, dass der Mensch atmet, das Leben. Genau, wenn du einen toten Menschen hast und einen lebenden Menschen nebeneinander, die sind erstmal gleich von der Materie. Und der Unterschied ist, der eine lebt, der andere nicht. Und dieses Leben, das hat er eingehaucht. Das ist etwas Unpersönliches, das ist eine Kraft. In anderen Stellen heißt es auch, dass die Tiere den gleichen Odem haben wie der Mensch. Die Lebenskraft. Das Atem. Ja? Das hat Gott eingehaucht, den Odem. Und da müssen wir auch die Begriffe ganz wichtig auseinanderhalten. Im Hebräischen heißt das Wort Seele Nefesh. Der Mensch ist eine Seele. Oder im Griechischen Psyche. Der Mensch ist eine Seele. Und das Wort für Odem steht das Wort Ruach. Das kann auch Geist, Atem, Odem heißen. Oder im Griechischen Pneuma. Ja. Das heißt, der Mensch hat nicht eine Seele, der Mensch ist eine Seele. So wie man sagt, ist eine gute Seele oder ein Dorf mit 300 Seelen. Dass der ganze Mensch eine Seele ist. Was passiert ist, also so ist der Mensch zusammengesetzt. Also die Materie, die Erde, plus den Odem, den Gott eingehaucht hat, und der Mensch ist eine Seele. Was passiert, wenn der Mensch stirbt? Wie geht das Sterben vor sich? Der Odem, genau, der weicht. Genau, wohin geht er? Ja, kommen wir, zu Jesus kommen wir gleich. Erstmal, was ist, wenn der Mensch stirbt? Der Odem geht weg. Zu Gott wieder. Und der Körper? Genau, der wird wieder zur Erde, zu Staub. Lesen wir das mal. Im Prediger 3, Prediger 3, Vers 19 und 20. Prediger 3, Vers 19 und Vers 20. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Das heißt, hier steht wieder das Wort Ruach. Ja, und der Mensch und das Vieh haben den gleichen Ruach, den gleichen Odem, die gleiche Lebenskraft. Und was ist, wenn der Mensch stirbt? Hier steht nur, es fährt alles an einen Ort. Hier steht noch nicht, wohin es fährt, da steht nachher den nächsten Vers, den wir lesen werden. Ja? Und der Körper wird wieder zu Staub, zur Erde, und der Odem geht raus. Das heißt, Gott nimmt den Odem wieder weg und dann ist der Mensch, das Tier, tot. Ja, genau. Wer weiß, ob der Odem des Menschen aufwärts fahre oder der Odem des Viehs hinab zur Erde fahre. Da hat er das in Frage gestellt, aber in Kapitel 12, Vers 7, da steht, wohin er fährt. Ja? Prediger 12, Vers 7. Ja, das Vieh. Aber das ist ja nur als Frage gestellt. Wer weiß, ob das der Odem vom Vieh auch zu Gott geht oder nach unten geht. Das ist einfach die Lebenskraft. Die Tiere werden, ja, richtig, die werden nicht mehr auf der neuen Erde sein. Das ist auf jeden Fall richtig. Die werden ja nicht erlöst, die Tiere. Aber Prediger 12, Vers 7, dort steht dann auch wieder, was, wenn der Mensch stirbt, was geschieht. Prediger 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Hier haben sie das Wort, also die Übersetzer haben manchmal ein bisschen getrickst. Die haben hier geschrieben Geist, aber da steht nicht Geist. Was steht dort? Ruach, der Odem. Ja, also nicht die Seele geht zu Gott, sondern der Ruach geht zu Gott. Ja? Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, dann nimmt Gott das Leben wieder weg von dem Menschen. Der Mensch stirbt. Und der Körper zerfällt wieder zur Erde oder zu Staub. Das bedeutet, wenn ein Mensch stirbt, wir können uns nicht selbst entscheiden, wann wir sterben. Sondern Gott entscheidet, wenn Gott das Leben wegnimmt. Natürlich kann ein Mensch einen anderen umbringen, aber Gott ist derjenige, der den Odem wieder wegnimmt. Solange Gott den Odem eines Menschen nicht wegnimmt, können wir versuchen, einen anderen umzubringen oder uns selbst umzubringen. Es wird nicht funktionieren. Man lebt weiter. Gott entscheidet, wenn ein Mensch stirbt. Gott nimmt den Odem wieder weg. Natürlich lässt Gott meistens auch die Menschen die Folgen ihrer Taten dass es so kommt, ja, nach wie Ursache und Wirkung ist. Aber es gibt auch Situationen, wo Menschen nicht gestorben sind. Oder wo Menschen gestorben sind, die vielleicht gar nicht hätten sterben müssen oder wollen. Das heißt, Gott nimmt den Odem wieder weg. Und der Mensch zerfällt. Es ist so, das, was zu Gott zurückgeht, dieser Odem, ist nicht etwas Persönliches. Natürlich, wenn wir sterben, unsere Identität, wer wir sind, ist bei Gott gespeichert. Dass wenn wir auferstehen, dass wir wieder als die Menschen auferstehen, die wir sind, mit unserer Identität, mit unserer mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit. Wenn das nicht wäre, könnte Gott ja sowieso alle Menschen sterben lassen und neue schaffen. Aber wer will uns mit unserer Identität im Himmel haben? Ja. Das heißt also, was zu Gott geht, ist nicht die Seele und nicht etwas Persönliches, sondern es ist die Kraft. Und auch Jesus, als er gestorben ist, er ist nicht zum Vater aufgefahren. Denn, wir lesen mal Johannes Kapitel 20, Vers 17. Johannes Kapitel 20, Vers 17. Als Maria Jesus nach seiner Auferstehung sieht, sagt Jesus zu ihr, Matthäus 20, Vers 17, spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das heißt also, wenn Jesus noch nicht beim Vater war, heißt das, er war auch nicht nach seinem Tod beim Vater. Ja. Aber jetzt ist die nächste Frage. Wenn Jesus jetzt sagt: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Was bedeutet das? Es gab einen großen Unterschied zwischen dem Tod Jesu und dem Tod aller anderen Menschen. Jesus hat sein Leben dem Vater übergeben. Wir Menschen müssen alle sterben. Und das Sterben ist nicht unsere Tat. Wir erleiden den Vorgang des Sterbens. Es liegt nicht in unserer Hand, uns das Leben zu erhalten. Bei Jesus war das anders. Jesus hat das Leben in sich gehabt und er hat sein Leben bewusst abgegeben. Und im Moment, wo er das Leben abgibt, sein Ruach abgibt, ist er gestorben. Das heißt, er hat selbst das Leben gegeben. Wenn er gewollt hätte, hätte er vom Kreuz heruntersteigen können und hätte weitergelebt. Wie bitte? Ja, das ist die nächste Frage. Als er gestorben ist, ist er als Mensch gestorben, seine Göttlichkeit nicht. Wo können wir das sehen? Wir lesen dazu Johannes Kapitel 10, Vers 17 und 18. Johannes Kapitel 10, Vers 17 und 18. Dort sagt Jesus: Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Das heißt, niemand kann Jesus umbringen, weil er sündlos war. Deswegen, er ist nicht gestorben an den Folgen der Kreuzigung, sondern er sagt, ich selber lasse es. Das heißt, er hat es entschieden und er hat sein Leben Gott übergeben. Er hat sein Leben abgegeben, den Ruach abgegeben. Das können wir nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt gebe ich meinen Ruach ab und jetzt sterbe ich. Das geht nicht. Kann ich nicht. Ja, aber Stephanus hat das andersrum formuliert. Jesus hat gesagt, ich übergebe meinen Geist. Und Stephanus hat gesagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Hat er andersrum gesagt. Also er konnte auch sein Leben nicht selber abgeben, sondern er hat nur gesagt, mein Ruach empfehle ich jetzt in deine Hände. Nimm du mein Leben jetzt. Bei Jesus war es so, er hat es selbst aus seiner eigenen Entscheidung abgegeben. Ja? Und er hat es auch aus eigener Entscheidung wieder sich geben können. Und daran sieht man, dass es die göttliche Seite Jesu, die nicht gestorben ist, die ihn wieder zum Leben erwecken konnte. Wie das passieren kann, wissen wir nicht. Das ist für uns nicht begreiflich. Ja? Wir wissen, dass der Vater ihn auferweckt hat vom Tode. Ja? Aber dass Jesus auch selbst sich das Leben wiedergeben konnte. Ja. Deshalb, Jesus übergab dem Vater seinen Geist, den Ruach, das Leben. Er hätte es behalten können, hätte er es gewollt. Aber er hat es freiwillig abgegeben. Und zwar warum? Weil die Sünde auf ihm lag und die Folge der Sünde Trennung vom Vater war und damit auch Trennung vom Leben und der Tod, wie wir heute Morgen darüber gesprochen haben. Deswegen hat Jesus sein Leben abgegeben als Folge der Sünde, als Folge der Trennung vom Leben. Ja. Und wir Menschen erleiden den Tod. Das ist passiv. Wir sterben. Jesus aber war selbst daran aktiv beteiligt. Er lieferte seinen Ruach, seinen Geist, an seinen Vater aus. In seinem Fall war der Tod ein Akt, eine Handlung unter eigener Entscheidung. Er verführte diesen Akt mit der Absicht, uns vom Tod und von der Hölle zu befreien. Deshalb hat er das getan. Und Jesus hat auch allen Mal schreibt im Leben Jesu, dass am Kreuz nur Jesus, der Mensch Jesus, gestorben ist. Ja, die göttliche Natur ist nicht gestorben. Ja. Aber auf Seite 757 schreibt sie im Leben Jesu, inmitten der schrecklichen Finsternis, scheinbar von Gott verlassen, hatte Jesus den Leidenskelch bis zur Neige geleert. In diesen furchtbaren Stunden hatte er sich auf die ihm vorher zugegebene Zusicherung verlassen, dass ihn der Vater annehmen werde. Er kannte das Wesen seines Vaters und er verstand auch dessen Gerechtigkeit, Erbarmen und große Liebe. In festem Glauben verließ er sich auf Gott, dem er stets freudig gehorcht hatte. Als er sein Leben nun demütig Gott anvertraute, wurde das Gefühl, der Vater habe ihn verlassen, langsam zurückgedrängt. Durch den Glauben wurde Christus Sieger. Ja. Das heißt, Jesus hat sich und sein Leben in Gottes Hand gegeben. Aber schön ist, wenn wir wieder zurückgehen zu Lukas 23, Vers 46. Er sagt hier, Vater. Er redet hier Gott mit Vater an. Und in dem Psalmwort, was wir gelesen hatten, ja, im Psalm 31, Vers 6, dort steht das Wort Vater nicht. Das hat Jesus hinzugefügt zu diesem Zitat. Schon als zwölfjähriges Kind hatte er gesagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Er hat Gott als Vater gesehen und er war auch sein Vater. Auch sein leiblicher Vater. Und sein ganzes Leben war Jesus eng mit dem Vater verbunden. Jeden Tag neu legte er sein Leben in die Hände seines liebenden Vaters. Und als er starb, wurde sein Herz erhoben und getröstet im Gedanken daran, dass Gott sein Vater ist. Weil Jesus gesagt hatte, dass Gott sein Vater sei, töteten sie ihn. Doch er hielt daran auch in der Todesstunde fest und rief, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Bis zuletzt hat er Gott als seinen Vater gesehen, bezeichnet und das nicht verleugnet. Wie viel bedeutet es ja auch für uns, liebe Geschwister, in dem Bewusstsein leben und sterben zu dürfen, dass wir Gottes Kinder sind. Weil Gott Jesu Vater war, ist er auch unser Vater. Weil Jesus unser Bruder geworden ist, ist sein Vater auch unser Vater. Im Vertrauen auf unseren himmlischen Vater dürfen wir sagen, mein Vater, ich bin in deinen Händen. Ich darf furchtlos sterben. Und der nächste Moment, wenn wir sterben, ist, dass wir Jesus von Angesicht sehen, wenn er wiederkommt. Ich denke auch da an den Tod von Astrid. Sie hat vor dem Tod keine Angst gehabt. Und wir haben die letzten 7 Wochen, wo sie bettlägerig war, haben wir jeden Tag über den Tod gesprochen. Aber es war kein bedrückendes Gespräch, keine bedrückende Stimmung dabei, sondern es war ja, getrost und am Ende sogar freudig. Sie hat auch gesagt, ja, ist doch schön, wenn ich jetzt sterbe, nächsten Moment sehe ich Jesus. Was könnte es Schöneres geben? Sie hat nur gefragt, warum kann ich nicht jetzt schon sterben? Warum muss ich noch ein paar Wochen oder noch so lange hier noch leiden? Da habe ich auch gesagt, naja, wir können nicht entscheiden, wann wir sterben. Und ihr wisst, am Ende haben wir gesehen, ja, ihre Aufgabe war noch ihr Buch rauszubringen in der letzten Woche noch, ja, was dann noch gedruckt werden konnte. Aber sie war manchmal so sehr in Gedanken mit Gott verbunden und so sehr hat sich damit beschäftigt, dass sie schon mehr im Himmel als auf dieser Erde lebte. Und schon, ja, sich gefreut hat. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, du hast es gut. In ein paar Tagen siehst du Jesus. Wir haben noch ein bisschen länger zu kämpfen hier auf dieser Erde. Natürlich ist der Tod immer noch der Feind des Menschen, keine Frage. Aber er ist besiegt. Und wenn wir die Heilsgewissheit haben, wenn wir wissen, ich bin Gottes Kind, dann kann ich anders sterben. Dann kann ich sterben in der Gewissheit, wenn ich jetzt die Augen schließe, dann im nächsten Moment, wenn Jesus mich auferweckt, dann sehe ich ihn. Ja, richtig. Ja, deswegen sagt Paulus an einer Stelle, am liebsten würde ich jetzt schon dahin scheiden. Ja, aber ich habe noch eine Aufgabe an euch, sagt er. Ja. Ja, ich meine, viele Christen glauben ja, dass sie Jesus sehen, dass die Seele in den Himmel geht und dann Jesus sehen. Deswegen sagen sie auch, wir gehen zum Herrn, aber diese Wendung ist nicht richtig. Wir gehen nicht zum Herrn, wenn wir sterben, wir werden beerdigt. Aber weil man eben zwischenzeitlich ohne Bewusstsein ist, bis Jesus wiederkommt. Es ist subjektiv für uns gesehen, der nächste Moment, den wir erleben, Jesus zu sehen, wenn er wiederkommt. Aber auch wir sollen unser Leben, damit wir am Ende auch mit Jesus leben und wenn er wiederkommt, dabei sind, dass wir unser Leben ihm ganz hingeben. Jeden Tag aufs Neue. David hat gebetet, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du, Jürgen, am Anfang gesagt hast. Psalm 31, Vers 6 hat David gebetet, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und damit hat er nicht vom Tod gesprochen. David hat das Leben gemeint. Und wir dürfen uns auch ganz in Gott fallen lassen. Wenn wir das beten, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann tun wir damit unser Leben Jesus übergeben. Dass wir alles, was wir sind, was wir haben, in Jesus Hände legen. Und das können wir tun, weil wir wissen, er liebt uns. Und mit seinen starken Armen wird er uns tragen, wird uns führen, bis zum Letzten. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, wollen wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir damit sagen wollen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, mein ganzes Leben. Und wenn wir das für unser Leben tun können, dann können wir auch in dem Bewusstsein sterben, wenn wir noch sterben sollten, bevor Jesus kommt, dass wir in Gottes Armen, Gottes Händen geborgen sind und das ewige Leben haben. Deswegen wünsche ich uns, dass dieses Abendmahl uns ein Ausdruck ist, dass wir an Jesus glauben, unser Leben ihm anvertrauen und dass er unter uns ist. Amen.